500 Jahre Reformation, das wollen wir nicht nur im Rückblick heute Abend Revue passieren lassen, was damals gewesen ist und was sich alles geändert hat, sondern wollen auch kritisch in unsere Zeit hineinschauen und fragen, was das für uns heute bedeuten muss, dass wir Erben der Reformation sind und dass das unser Leben in Europa, gerade auch in Deutschland, vor 500 Jahren vollständig umgekrempelt hat und neu definiert hat und was das heute für einen Auftrag oder eine Aufgabe an uns sein müsste. Heute Abend also allein durch Glauben, sola fide auf Latein, sola fide allein durch den Glauben. Wir haben heute eine Welt, in der wir leben, die völlig anders geprägt ist als die Welt zur Zeit Martin Luthers und der Reformation. Zu jener Zeit hatten die Menschen ein grundlegendes Problem, das sie umgetrieben hat, und das war, wie bekomme ich mein Seelenheil? Eine Frage, die kaum ein Mensch heute mehr sich stellt. Damals war der Mensch im vollen Bewusstsein dessen, dass er ein Sünder ist und auf verlorenem Posten ist, und er war bereit, alles zu tun, um seine Beziehung zu Gott in Ordnung zu bringen, damit er auch das ewige Leben haben konnte. Deswegen hatten diejenigen, die das mit den Ablässen und anderen Dingen getrieben haben, ein leichtes Spiel mit den Menschen. Denn der Mensch lebte zunächst einmal unter der Angst und ja, in dieser Gewissheit, dass er verloren ist, wenn er nicht etwas dagegen tut, wenn nicht etwas für ihn getan wird. Nun war es nicht so, dass in jener Zeit man einfach geglaubt hat, dass man sein Seelenheil erkaufen konnte. Man wusste schon, dass Jesus für die Sünden gestorben ist und dass man an ihn glauben muss. Aber die katholische Theologie im Mittelalter hatte noch eine Zwischenstufe vorgeschaltet vor dem ewigen Leben, nämlich das Fegfeuer. Eine Vorstellung, die aus einer Stelle im 1. Korintherbrief abgeleitet wurde, wo es dann heißt, eigentlich im Gericht, dass die Werken mit dem Feuer geprüft werden und das, was bleibenden Charakter hat, das, was gut ist und in Ewigkeit wert, das ist wie Gold und Silber und Edelsteine, wird höchstens vom Feuer geläutert und gereinigt, und alles, was keinen Wert hat, das wird verbrannt. Und aus dieser Vorstellung des Endgerichts hat die mittelalterliche katholische Theologie die Lehre von Fegfeuer entwickelt, dass all das, was an Schlechtem einem anhaftet, von den Sünden und von der ganzen Unvollkommenheit in diesem Leben, dass das durch ein zwischenzeitliches Feuer da weggeschafft werden könnte, wegverbrannt werden könnte, so dass, wenn man geläutert von all diesen Makeln am Ende der Prüfungszeit, dass man dann den Eingang in das ewige Leben haben könnte. Propter Christum, wegen des Werkes Jesu Christi, der für uns am Kreuz gelitten hat. Heute kenne ich keinen Menschen, der in diesem mittelalterlichen Vorstellung von Fegfeuer, von den Taten, die aufgewogen werden müssen durch gute Taten, und dass, wenn es nicht reicht, dass die bösen Taten durch Leiden in einem Zwischenzustand im Fegfeuer dann ja weggeschafft werden könnten, sodass am Ende das Bonum Meritum, die guten Werke und der Lohn, der dafür entsteht, aufwiegt und man doch dann den Zugang zum Himmel hätte. Heute haben wir eine Zeit, in der Relativismus, Pluralismus Und was man einen menschlichen Hybris oder Überheblichkeit nennen kann, geprägt ist. Und ich möchte heute Abend, an diesem ersten Abend, auf diese Situation unserer Tage eingehen, auf den Relativismus unserer Tage, auf den Pluralismus und auf die Einbildung der Menschen, die alle vom Thema Glauben her irgendwie eine Antwort bekommen müssen. Das Thema Relativismus, ich muss hier kurz durchklicken, weil das Lied bereits gesungen wurde. Der Relativismus antwortet natürlich auch auf das, was in dem Neuen Testament uns gesagt wird, in Römer 3, Vers 28, so ein grundlegender Vers für das Thema sola fide, allein durch den Glauben. Da schreibt Paulus, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Der Relativismus geht mit diesem Satz in einer besonderen Art und Weise um. Ich glaube, ich muss einfach die Präsentationsmodus ausschalten und das von Hand hier vorführen. Sonst werden wir die ganze Zeit rumhopfen. Das wird alles nix. Nee, das ist noch schwieriger. Der Relativismus sagt, dass es keine absoluten Normen gibt. Wir leben in einer Zeit, in der Einsteins Relativitätstheorie das ganze wissenschaftliche Denken geprägt hat und wo man einfach davon ausgeht, dass selbst Konstanten in der Wissenschaft nur etwas sind, wo man sich annähernd daran orientieren kann, vor allen Dingen seit der Entdeckung der Quantenphysik und Quantenmechanik geht man davon aus, dass man nur bedingt in gewissem Sinne Dinge voraussagen kann anhand von Naturgesetzen, dass aber letztendlich alles relativ ist. Ich weiß noch, als ich zu studieren anfing, wie die Frommen im Lande auch sich aufgelehnt haben gegen die Mengenlehre, als diese unterrichtet wurde in der Schule, weil das auch dieses Relativitätsdenken auch gefördert hat in der Denkweise im Blick auf das ganze Leben. Und wir können es nicht leugnen, dass das moderne wissenschaftliche Weltbild, das von einem ewigen Bestehen der Materie und von fest in Stein gemeißelten Grundgesetzen ausgegangen ist, die moderne wissenschaftliche Theorie hat eben einen relativen Blick auf die Dinge. Ich habe das natürlich nicht verstanden, als ich in der Schule mal zu Einsteins Hauptwerk gegriffen habe und darin gelesen habe, aber ich fand es äußerst merkwürdig, dass bei erhöhter Geschwindigkeit, wenn ein Mensch in einem Raketen sitzt und annähernd in die Lichtgeschwindigkeit befördert wird, dass er in seiner Form auch sich verändert und dass er kleiner und dicker wird. Ja, das habe ich auch nicht alles verstehen müssen. Aber was da einfach in unserem Denken allgemein gesät worden ist, ist, dass nichts so eine Konstante ist in unserer Welt und deswegen auch alles im gewissen Sinne relativ ist. Zwei Gedanken bestimmen unser Leben in der Moderne. Einmal die Zufälligkeit aller Dinge und dann der Glaube an den Fortschritt. Das sind zwei philosophische Ansätze, die aus dem modernen wissenschaftlichen Weltbild entstanden sind. Und das heißt, dass selbst die Beschaffenheit der Natur rein zufälliger Art sein muss und das, was wir als Naturgesetze kennen, dass diese nicht nach einem Plan oder System geschaffen worden sind, sondern eben sich selbst entsprechen und aber der Zufälligkeit unterworfen sind. Sie haben es, sofern Sie in der Schule Evolutionsbiologie oder Evolutionstheorie gelernt haben, dann haben Sie das auch gehört, dass die Veränderungen erst einmal rein zufällig sind und dass dann das, was sich am geeignetsten erweist zum Überleben in der Welt, dass sich das fortpflanzen kann, das sich erhalten kann und das eben den Lebensraum ergattert und sich darin behauptet. Aber das sei alles rein zufällig. So denkt für gewöhnlich der moderne Mensch. Ich weiß, dass es viele Wissenschaftler gibt, hochkarätige Wissenschaftler, die so tiefe Einblicke haben, dass sie sagen, so einfach kann das gar nicht sein. Und ich lege meine Hand auf meinen Mund quasi, wir wissen noch alles nicht, was wir noch entdecken werden. Und wir haben eine gewisse Offenheit. Aber für das, was in den Schulen gelehrt wird, im wissenschaftlichen Unterricht, da wird gelehrt, du bist Produkt eines Zufalls. Und das wurde auch durch Philosophen des letzten Jahrhunderts propagiert. Es wurde von einem französischen Philosophen proklamiert, du bist nichts als ein winziges Staubkörnchen am Rand des Universums. Niemand sieht dein Leid, niemand hört dein Schreien. Du bist zufällig da draußen und du kannst nichts daran ändern, aber kein anderer kann auch etwas daran ändern. Du bist ein Produkt des Zufalls und deswegen auch nicht schicksalhafte Gläubigkeit, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Du kannst nichts dafür und du kannst nichts dagegen. Beim Glauben an den Fortschritt, diese Denkweise ist ja entstanden aus der industriellen Revolution, aus der technischen Revolution und aus der Evolutionstheorie heraus, dass es ein gewisser Positivismus gegeben hat, dass der moderne Mensch gesagt hat, es wird immer besser. Wir werden immer höher, was unsere Intelligenz anbelangt. Wir werden immer mehr erreichen. Wir werden immer Besseres schaffen und in dieser Welt erreichen. Wir werden auch einmal zu den Planeten und zu den Sternen fliegen. Und dieser Fortschrittsglauben beseelt viele Menschen unserer Tage. Ist es wirklich alles Zufall? Ich meine, dass der Wunsch Vater des Gedankens ist. Der Mensch will nicht, dass er Rechenschaft geben muss über sein Leben und das, was er tut und lässt. Er will sein freier Herr sein und nur sich selbst verantwortlich, höchstens der Gemeinschaft verantwortlich sein. Es gibt ja auch ethisch sehr verantwortungsvolle Menschen, die sich als Atheisten bezeichnen und aber sowas wie eine gewisse Verantwortung vor der Allgemeinheit empfinden, eine Verantwortung vor der Spezies Mensch. Aber wenn wir wirklich den ganzen Dingen auf den Grund gehen, dann ist diese Aussage, dass alles in unserer Welt Zufall wäre, das ist eigentlich das Resultat eines Wunsches, dass es keinen gibt, der über mein Leben bestimmt, außer mir selbst. Und deswegen es keinen gibt, vor dem ich Verantwortung trüge. Für diese Menschen gibt es die Hypothese, dass es zunächst einmal keinen Gott gibt. Man kann Gott nicht zeigen, man kann ihn nicht beweisen Und für Menschen, die diese Denkart pflegen, ist es so, dass sie sagen, wenn du Gott nicht beweisen kannst, dann gibt es ihn auch nicht. Das ist in gewisser Weise schon ein veraltetes Denken, aber es sitzt sehr tief, noch gerade in dem, was in unseren Schulen zum Beispiel gelehrt wird. Aber dass es keinen Gott gäbe, das ist eine Hypothese. Denn nur weil ich etwas nicht beweisen kann, heißt noch lange nicht, dass ich das Gegenteil beweisen kann. Und das ist ein Denkfehler im modernen Atheismus, dass sie nur vom Negativen her argumentieren. Du kannst Gott nicht beweisen, aber ich kann genauso antworten, aber du kannst auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Die Rede et si Deus non dareto, wie wenn es Gott nicht gäbe, so wird Wissenschaft heute an unseren Universitäten in Deutschland betrieben. Im Abendland, wo die Universitäten alle gegründet wurden, zunächst einmal als theologische Fakultäten. Auch heute noch hier in Tübingen trägt die evangelisch-theologische Fakultät die Nummer 01. Das ist die erste Fakultät, weil das auch das Wichtigste war in der Zeit, als man moderne Bildung in Europa vorangetrieben hat und die Universitäten ausgehend von Bologna im 13. Jahrhundert, im 12. Jahrhundert, dann Paris und andere Städte folgten. Wir waren hier mit 1477 relativ spät dran in Tübingen. Heidelberg war uns ein bisschen voraus, aber trotzdem immer noch am Ende des 15. Jahrhunderts war Theologie die erste Wissenschaft. Und da ging es um die Gottesgelehrsamkeit. Und aufgrund dieser Beschäftigung mit der Gottesgelehrsamkeit entstand auch die Freiheit zu forschen in vielen anderen Bereichen. Und so sind die Universitäten entstanden. Inzwischen haben wir die Situation, dass auch in der evangelischen Fakultät argumentiert wird, in Anführungszeichen wissenschaftlich, man arbeitet, wie wenn es Gott nicht gäbe. Und das ist ein Ergebnis der Entwicklung in der Moderne, dass der Mensch sich erhoben hat und gemeint hat, ohne Gott auch auskommen zu können. Im gewissen Sinn geht es darum, dass der Mensch sagt, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Also wenn ich nicht will, dass es einen Gott gibt, der über mein Leben das Sagen hat, von dem mein Leben abhängt, dann soll es ihn auch nicht geben. Aber jede wirklich neue Entdeckung im Bereich der Wissenschaft beweist, wie wenig der Mensch weiß. Es tun sich immer größere Räume auf in der Wissenschaft, wo die Fragen immer größer werden. Diese platten Argumente, ja, die Wissenschaft hat schon bewiesen, dass es Gott nicht gibt, das ist ein vollständiger Quatsch. Mit jeder neuen Entdeckung kommen immer mehr Fragen auf und die wirklich seriösen Wissenschaftler, die behaupten das schon seit langem nicht mehr, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse Beweise für die Nicht-Existenz Gottes liefern würden. Das kann man wirklich nicht behaupten. Aber der Mensch will nun seine Unabhängigkeit von Gott und das ist sein fehlender Glaube in dieser Welt. Er will nicht glauben, weil er genau weiß, was der Glaube für Konsequenzen hinter sich zieht. Wenn ich an Gott glaube, wenn ich so lebe, als würde es ihn geben, dann würde das ja auch einen Unterschied in meinem Leben ausmachen. Dann müsste ich mich ja dafür interessieren, was Gott über mich denkt, dann müsste ich mich darum kümmern, was Gott für Anweisungen für das menschliche Leben gibt und so weiter und so fort. Bei der Fortschrittsgläubigkeit, das ist auf der einen Seite ganz offensichtlich, warum wir eine Fortschrittsgläubigkeit haben. Die Errungenschaften im Bereich der Medizin zum Beispiel. Ich habe einen Bekannten, der an Krebs erkrankt ist. Und wir haben vor ein paar Tagen miteinander gesprochen und habe gesagt, ja, mit der Krebsart, die du hast, wenn das vor 40 Jahren gewesen wäre, dass du erkrankt worden wärst, dann hätte man ja keine Heilung gehabt. Er sagt, 40, vor 7 Jahren, hätte man mich nicht retten können. Und jetzt hat man ja Hoffnung, ist man guter Dinge, dass man diese Art von Krebs, die er hat, auch wird behandeln können. Es gibt eindeutige Fortschritte im Bereich der Medizin, im Bereich der Chemie. Also die ganzen Kunststoffe der Moderne, die modernen Fasern, die unsere bügelfreien Hemden möglich machen und angenehme Funktionswäsche möglich machen. Das sind alles Dinge, die aufgrund der modernen Chemie möglich sind. Ich nehme das nur als ein Beispiel aus dem Bereich der Wissenschaft. Oder die Technik. Die Fortschritte, die wir da haben, das ist ja allein in einem Menschenleben, kann man das schier nicht fassen, was da an Fortschritten im Bereich der Technik erzielt worden sind. Allein die Kommunikationsmittel oder Telekommunikation. Ich weiß noch, als ich mit 18 Jahren, eigentlich mit 17 Jahren nach Deutschland kam und meine Eltern zu Weihnachten anrufen wollte, dann hat ein dreiminütiges Gespräch 50 D-Mark gekostet. Für 3 Minuten. Ich konnte es mir als Student damals einmal im Jahr leisten, so ein Telefonat. Heute zuckt man seine Handy aus der Tasche und macht Skype oder FaceTime oder sonst irgendein oder auch WhatsApp auf und mit Videoübertragung. Und dann kann man nicht nur mit dem anderen sprechen, sondern kann in Echtzeit den anderen sehen. Das sind Riesenfortschritte. Und zwar ist das nicht nur bei uns so, das ist in Indien so, das ist mitten im afrikanischen Dschungel an vielen Orten möglich. Elon Musk, der Hauptantrieb hinter einer globalen Internet für alle in der Welt, will in den nächsten 10 Jahren 100 Satelliten in niedriger Orbit-Umfahrung aufbringen, dass jeder Mensch direkten Zugang mit seinem Endgerät auf einen Satellit hat, dass er nicht jetzt irgendwie auf einen Satellitenschüssel oder so zugreifen muss, sondern jeder Mensch soll überall kommunizieren können. Das ist der hinter Tesla Motors steckt, unter anderem. Der Fortschritt ist also auf allen Seiten offensichtlich, der Rückschritt ist aber auch offensichtlich. Vor 200 Jahren hat man schon grausame Kriege gekämpft. Schon zu Napoleons Zeiten gab es Tausende von Toten auf den Schlachtfeldern. Im Ersten Weltkrieg gab es brutale Vernichtungen mit Chlorgas in den Gräbern, es gab eine Steigerung da schon. Heute gibt es die Massenvernichtungswaffen. Man muss nicht einmal vor Ort sein. Man kann eine Drohne schicken oder man kann mit einem Raketen ferngesteuert von der anderen Seite der Erdkugel kann man einen Ort vernichten. Ob das wirklich als Fortschritt gesehen werden kann? Heute hungern mehr Menschen auf der Erde als je zuvor. Und das, obwohl wir in vielen Ländern der Erde in Überfluss leben. Die Epidemien, die um sich greifen, greifen trotz modernster Medizin um sich und verursachen unsägliches Leid. Die Korruption, die war ja früher in unseren Gedanken auf Nigeria und Pakistan, vielleicht Süditalien beschränkt. Seit den Skandalen mit Siemens, Deutsche Bank und VW weiß man, dass das auch bei uns angekommen ist. Ist das Fortschritt? Etwa 65 Millionen Flüchtlinge sind ohne Heimat weltweit. Selbst in der schlimmsten Zeit der Völkerwanderungen gab es solche verheerende Zustände nicht. Wir können also nicht sagen, dass das alles nur besser wird und alles nur Fortschritt ist. Für manche sind es angsterregende Zukunftsszenarien. Der gläserne Bürger. Fragen Sie Ihre Enkel, was Google über Sie alles weiß. Meistens wissen Sie es. Die können sagen, oh ja, ich kann das nachgucken. Ja, das sagt mir, dass ich da in der Imbiss war vor 3 Tagen und dann bin ich in den Bus gestiegen und welche Linie ich gefahren bin. Und das ist alles fein säuberlich aufgeschrieben im Internet. Der gläserne Bürger. Der Staat hat noch nicht Zugriff drauf, aber ich betone, noch nicht. Die Globalisierung. Natürlich profitieren wir alle auf der einen Seite von der Globalisierung, aber viele haben auch Angst davor, gerade auch Leute, deren Lebensentwurf total umgestellt werden musste, weil ihr gelernter Beruf gar nicht mehr gefragt wird, weil bei uns nicht mehr produziert wird, weil eine Maschine oder ein Roboter die Arbeit übernommen hat, weil die Produktion ins Ausland verlagert worden ist. The clash of cultures, der Zusammenprall der Kulturen oder wie es auch im Deutschen übersetzt wird, der Kampf der Kulturen. Wir merken, wie eine globalisierte Welt für uns immer kleiner wird und wie die Unterschiede der Menschen, der Ethnien, der Völker, der Sprachen, der Rassen immer aufeinander näher rückt und immer mehr für Reibungsstoffe und Kollisionen sorgt. Manche sind richtig besorgt wegen der globalen Erwärmung und manche Menschen meinen, wir könnten als Menschen das auch verhindern. Es gibt einen falsch verstandenen Triumphzug der Wissenschaft. Platon, man kann ihn ja durchaus als Fundament der europäischen Philosophie und Denkweise bezeichnen, hat seinerzeit gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Er hat noch mit einer gewissen Demut sein Wissen betrachtet und gewusst, dass er nur die Spitze vom Eisberg erkannt hat. In Psalm 10, Vers 4 heißt es, der Gottlose meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach. Es ist kein Gott, es sind alle seine Gedanken. Im Psalm 14, Vers 1, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Im Psalm 53, 2, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott, sie taugen nichts, ihr Freveln ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Wer meint, dass der Atheismus eine moderne Erscheinung ist, der irrt sich. Es gab schon immer Menschen auf dieser Welt, die gespottet haben über den Glauben und gesagt haben, es ist kein Gott. Du täuschst dich, du lügst dir was in die Tasche. Der Mensch ist nicht verantwortlich vor irgendeinem Gott. Solange es den Menschen gibt, gibt es auch diese Zweifel an Gottes Existenz. Nur sind sie in unseren Tagen so etwas wie zum guten Ton geworden. Wir machen weiter in der zweiten Teil mit den Begriffen Pluralismus und Beliebigkeit. Ohne externe Norm ist alles relativ. Wir hatten ja gesagt, dass der moderne Mensch alles für relativ anschaut. Warum? Weil es für ihn kein Maß gibt, keine Regel gibt, keine Norm gibt, die allgemein gültig wäre. Und eine interne Norm, eine Norm, die wir für uns selbst setzen, das können wir ja tun. Zum Beispiel, wie lang der Meter ist. Das hat man jetzt neulich noch einmal definiert, glaube ich, mit einem Platinstab, der am wenigsten sich dehnt. Und man hat festgelegt, wie lang der Meter ist, und das passt wunderbar zum Liter, denn ein Kubikdeziliter, 10 Zentimeter mal 10 Zentimeter mal 10 Zentimeter, gibt einen Liter Wasser, wiegt genau ein Kilo, und das ist ein wunderbares System. Aber das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Engländer haben immer noch Pounds and Ounces, also Pfund und Unzen, und leben auch relativ glücklich damit. Genauso wie bei ihrer Währung, das nicht dezimal aufgeteilt ist, sondern nach einem ganz anderen System. Diese internen Normen kann der Mensch sich geben, aber sie sind ein Stück weit auch beliebig. Aber gibt es eine externe Norm, zum Beispiel für richtig und falsch, für gut und böse? Ich denke zurück an die Streitgespräche, die ich als junger Student hier in Tübingen hatte an der slawischen philologischen Fakultät, wo ich Russisch studiert habe und mit vielen Kommunisten zu tun hatte. Und da war eben die Frage, ja, was ist richtig, was ist gut? Manche haben zu mir gesagt, ja, wir wollen doch die gleichen Ziele. Die Christen wollen doch auch, dass es dem Proletariat gut geht, dem einfachen Menschen, den Ausgegrenzten, dass es denen gut geht. Da habe ich gesagt, ja, das wollen wir Christen, das ist ganz klar, dass wir das wollen. Ja, das wollen wir doch auch, da können wir doch gemeinsame Sachen machen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr seid doch gegen die Religion und sagt mit Lenin und Marx, dass der Glaube das Opium des Volkes sei und dass der Glaube auszurotten wäre, damit der Mensch ganz frei würde. Ja, schon. Und er sagt, okay, wenn wir gemeinsame Sachen machen und den Armen helfen, was passiert mit uns, wenn das alles gut ist? Ja, dann müssen wir euch schon abschaffen. Ja. Wir können ein Stück weit uns darüber einigen, was gut ist für den nächsten Schritt, aber beide haben völlig unterschiedliche Vorstellungen gehabt von dem, was letztendlich gut ist und letztendlich richtig ist. Und ohne externe Norm ist alles eben relativ. Der Werteverfall, den wir heute in unserer Gesellschaft allenthalben sehen können, der steht im direkten Zusammenhang zur Normlosigkeit. Es gibt eben keine externen Normen für unsere Gesellschaft mehr. Es gibt keine Autorität, die anerkannt wird von allen, die dann sagt, was richtig und falsch, was gut und was böse ist. Darum ist alles und nichts normal, aber nichts ist normativ. Und das macht es so schwer bei uns in unserer Gesellschaft, in Deutschland zum Beispiel, zu einem gemeinsamen Wertekanon zu finden. Man redet ja darüber, dass man die Migranten in Deutschland integrieren sollte in unsere Gesellschaft, aber man ist sich noch gar nicht darüber einig, was uns ausmacht in unseren Grundwerten. Und da sind riesengroße Unterschiede in unserer Gesellschaft. Nur ein gemeinsam geteilter Glaube kann für Normen, für allgemeingültige Normen sorgen. Warum gemeinsam geteilter Glaube? Weil der Glaube etwas ist, wodurch ich mich an etwas festbinde. In der Psychologie redet man von Glaubenssätzen. Der Mensch hat gewisse Glaubenssätze. Zum Beispiel, wenn er einen Minderwertigkeitskomplex hat, dann hat er den Glaubenssatz, ich bin nichts wert. Und wenn er maßlos überheblich ist und ein Störfaktor für alle Menschen um sich herum, hat er wahrscheinlich den Glaubenssatz, es geht alles nur um mich. Aber das sind Dinge, die das Leben prägen und gestalten. Und wir brauchen, um in einer Gesellschaft Normen zu entdecken, Normen zu finden, brauchen wir einen gemeinsamen geteilten Glauben, der uns an die gleichen Richtlinien bindet. Bei aller Relativität, es wird immer Leute geben, die das ablehnen. Aber das, was uns zu Europa gemacht hat, zu dem Westen, der in Freiheit sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende entwickeln konnte, war der Glaube an eine höhere Macht, die das Gute für uns will, die das Böse sanktioniert, aber auch die Schuld vergibt und einen Neuanfang ermöglicht. Das ist in Nutze die Kurzzusammenfassung dessen, was Europa zu einer Gesellschaft gemacht hat, die aufblühen konnte und sich entfalten konnte. Ich empfehle Ihnen die Bücher von Vishal Mangalwadi zu diesem Thema, der untersucht hat, wie der christliche Glaube, wie die Botschaft der Bibel uns in unserer Gesellschaft geprägt hat. Warum? Weil es Normen und Grundwerte uns vermittelt hat, denen sich die große Mehrheit der Gesellschaft sich verpflichtet, wussten und bereit waren, das anzuerkennen und sich danach zu halten. Wenn ich Schulden habe, dass ich die Schulden bezahle. Wenn ich vom Rechtswesen verurteilt werde, dass ich dieses Gerichtsspruch anerkenne und nicht meine Sippe zusammenraufe und sage, wir machen Krieg gegen den Rest. Das gibt es noch in vielen Ländern der Erde, wo so gedacht wird. Letztendlich sind diese ganzen Aufruhen in Irak und Syrien heute das Resultat von einer Stammesgesellschaft, wo die Ehre des Stammes wichtiger ist als Recht und Ordnung. Und bei uns, dass etwas in Europa sich entwickeln konnte, das hängt direkt damit zusammen, dass Gottes gute Ordnungen als Grundlage für unser Leben in diese Gesellschaft anerkannt wurden. Das heißt nicht, dass jeder Mensch wie ein Christ gelebt hat. Auch nicht, dass jeder Christ so gelebt hat, wie Jesus Christus es von uns will und für uns will. Aber es gab Normen, an denen man sich festhalten konnte, orientieren konnte. Heute heißt es jedem das Seine. Oder nach einem alten Fritz, ein jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Auf Schwäbisch, jedem kennt sein Luftballon. Jeder soll es eben halten, wie er es will. Und das ist okay so. Heute heißt es, ich bin okay, du bist okay, wir alle sind okay. Wir lassen einander gewähren und niemand redet dem anderen ein. Und jeder mischt sich dann auch einen religiösen Cocktail ganz nach seinem Geschmack. Da kann Gott drin sein oder auch nicht. Das kann auch ein atheistischer Cocktail sein. Das kann ein zen-buddhistischer Cocktail sein, der auch eigentlich atheistisch daherkommt. Oder es kann ein bisschen Esoterik, ein bisschen Falun Gong, ein bisschen Tai Chi, ein bisschen Feng Shui, ein bisschen Ayurveda, ein bisschen Jesus, ein bisschen altgermanische Sagen. Und man mischt sich nach seinem Geschmack das, was ihm gefällt. Und das Wort Religion, das vom lateinischen religio kommt, das ist Zurückbindung. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Zurückbindung wird ersetzt durch Spiritualität. Und Spiritualität ist einfach etwas persönlich Subjektives. Jeder entwickelt eben seine Art von Spiritualität oder lässt es auch bleiben. Wo Gott nicht absolut ist, wählt der Mensch Anschauungen und spirituelle Praktiken, die ihm selbst gut tun. Und wir erleben es immer mehr, dass auch Menschen, die sich Christen nennen und auch zur Kirche noch gehören, ihre Kirchensteuer zahlen und in den Karteien geführt werden, dass sie sagen, ja, ich nehme eben so viel Christentum mit, wie es mir gut tut. Hochzeit, Taufen, Konfirmation, Beerdigung, ab und zu mal ein Festtagsgottesdienst oder ein Jahrgangsgottesdienst. Ja, das tut mir gut, das nehme ich mit, weil es mir gut tut. Demgegenüber steht der Wahrheitsanspruch Jesu. Johannes 4, Vers 16 lesen wir, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist bezeichnend, dass Jesus hier nicht nur sagt, ich bin der Weg zum Vater, sondern er in sich selbst ist auch die Wahrheit und das Leben. Und deshalb, wenn wir das Leben wollen, das Gott für den Menschen gedacht hat, für das Gott den Menschen geschaffen hat, dann kommen wir nicht an Jesus vorbei. Er zeigt uns, was das für ein Leben ist. Er gibt uns dieses Leben, das Leben im Glauben und in der Nachfolge. Und er ist deswegen auch die Wahrheit. Er ist die Wahrheit, weil nur er uns diesen Weg zeigen und geben kann. Der große englische Schriftsteller und Mediävist C.S. Lewis hat jetzt paraphrasiert gesagt, entweder ist Jesus das, wovon er sich behauptete, dass er es ist. Ich habe hier ein paar Tippfehler scheinbar drin. Entweder ist Jesus das, was er von sich selbst behauptete, oder er war ein Lügner, ein Hochstapler oder geisteskrank. Denn niemand kann die Dinge von sich behaupten, die Jesus von sich behauptet hat, zum Beispiel, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Oder dass wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Kein Mensch kann das sagen, es sei denn, es ist wahr. Wenn er sagt und es ist nicht wahr, dann tickt er nicht richtig. Zum Schluss die Überhebung des Menschen. Im modernen Humanismus löst der schaffende Mensch, philosophisch gesprochen der Homo Faber, und der spielende Mensch, der Homo Ludens, den Homo Sapiens ab. Der Homo Sapiens ist der denkende Mensch, beziehungsweise der weise Mensch. Unsere Spezies heißt ja biologisch Homo sapiens. Und in der Moderne, seit dem Humanismus, hat man das weiterentwickelt und gesagt, nee, der Mensch, was den Menschen ausmacht, ist, dass er schafft. Oder das macht den Menschen aus, dass er spielt. Auf der Instrumente, auf dem Spielfeld, auf der Laufbahn, am Spieltisch oder wo auch immer. Das mache den Menschen aus. Der Mensch wird zum Maß aller Dinge gemacht. Und wir brauchen eine hohe Anthropologie. Hier steht fälschlicherweise Christologie. Das brauchen wir natürlich auch. Eine noch höhere Christologie, eine Lehre von Christus, brauchen wir eine höhere als vom Menschen. Aber wir brauchen eine hohe Anthropologie, das heißt eine hohe Lehre vom Menschen. Warum? Weil der Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen ist. Und das will was heißen. Im Psalm 8 heißt es, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. An einer anderen Stelle heißt es, ihr seid Götter. Nicht im Sinne von himmlischen Wesen, sondern ihr seid zum Abbild des himmlischen Gottes gemacht. Und diese ganze Fähigkeit zu spielen auf dem Instrument, zu singen, zu schaffen, zu malen, Skulpturen zu schaffen, Architektur zu machen, die Welt zu gestalten, diese Kreativität, die Gott in den Menschen gelegt hat, das ist ein Abglanz seiner Herrlichkeit, ein Abglanz. Dass wir in Beziehung sein können zueinander, das ist ein Abglanz seines Wesens, der auf Beziehung angelegt ist. Und wir brauchen diese hohe Christologie, aber nur in der Abhängigkeit von Gott. Diese hohe Anthropologie, Entschuldigung. Wir brauchen diese hohe Anthropologie in der Abhängigkeit von Gott, dass der Mensch seinen Platz als Ebenbild Gottes wahrnimmt, darum weiß, aber sich deshalb auch im Glauben unter Gott einordnet und Gott unterordnet. Der Mensch ist ein Ich, der in Bezug auf ein Du existiert. Das war die große These vom jüdischen Philosophen Martin Buber, der vom Ich und Du gesprochen hat. Wir können in Relation zueinander sein, weil Gott uns ein Gegenüber ist und uns angesprochen hat, also uns geschaffen hat, weil er die Fähigkeit zur Kommunikation gegeben hat. Und diese Kommunikation, die können wir untereinander in Beziehungen untereinander haben, aber wir sollten diese Beziehung auch zu Gott haben. Und darauf kommt es an beim Glauben, dass wir in dieser Beziehung zu Gott stehen. Der Glaube ist nicht ein Fürwahrhalten. Es gibt den Spruch, ich glaube, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Das kann man auch als Erfahrungswert nennen. Es hat mit Glauben nichts zu tun. Oder ich glaube, du hast recht. Das heißt, es könnte sein, du hast recht. Es ist eventuell möglich. Ja, ich bin sogar bereit. Es ist wahrscheinlich, dass du recht hast. Aber das ist nicht Glaube im biblischen Sinne. Sondern Glauben im biblischen Sinne ist sich an Gott hängen und ihm vertrauen und von ihm abhängig sein, der Glaube als Vertrauen. Friedrich Schleiermacher erlebt gerade in unserer Zeit wieder ein Hoch in der Theologie. Er wird sehr viel zu Rate gezogen und sehr viel wird auf ihn bezogen. Gerade in einer Zeit, wo alles relativ ist, da wird das, was er als die schlechthinige abhängig von Gott beschrieben hat, so gesehen, dass das als Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit von Gott ist, als ein Weg, die Einheit mit dem Ganzen und dem Ewigen zu erleben. Dass ich mich von Gott abhängig fühle, das macht mich eins mit dem großen Universum. Es ist etwas dran. Das Gefühl muss auch dabei sein, aber das ist eben der Punkt. Es geht nicht nur um das Gefühl. Es muss um eine faktische, wirkliche, wirksame Abhängigkeit von Gott handeln, dass ich mich von Gott abhängig weiß. Das ist der Glaube. Wenn ich Schritte im Glauben und Vertrauen wage, im Vertrauen darauf, dass Gott mich nicht fallen lässt, dass er mich hält und führt, seine Hand über mich hält, mich leitet. Es geht also nicht um das Gefühl, sondern um das Faktum der Abhängigkeit im Glauben in unseren Tagen. Letztendlich geht es um die Fragen, die kein Wissenschaftler beantworten kann. Was ist das Leben? Was bedeutet der Tod? Es gibt ja die Lüge der Endlichkeit des menschlichen Lebens. Wenn du stirbst, dann ist alles aus. Viele Menschen unserer Tage vertrauen darauf und denken, wenn ich es nur durchhalte und einigermaßen ohne großes Leiden dann vollends der Löffel abgebe, dann habe ich es geschafft. Und die Menschen rechnen nicht damit, dass Gott den Menschen für die Ewigkeit geschaffen hat. Und dass es sein erklärter Wille ist, dass wir dieses ewige Leben haben, und wo wir das ewige Leben nicht bekommen, weil wir nicht zu seinen Bedingungen das ewige Leben uns schenken lassen, dann ist auch der ewige Tod. Und heute ist es das Problem, dass wir mit diesen Themen uns unheimlich schwer tun. Ich hatte das Vorrecht, am Samstagabend mit einer Gruppe von meinen Studenten bei Christ for Arabs bei der Übertragung in Pforzheim zu sein. Wurde in aller Welt über Fernsehen ausgestrahlt, in Europa in 7 Sprachen simultan übersetzt. Die Botschaft war sowas von schlicht und eindringlich und für die Araber völlig verständlich. Du bist ein Sünder, ohne Vergebung kommst du in die Hölle. Wenn Jesus aber für dich gestorben ist und dir das ewige Leben anbietet, kannst du das ewige Leben haben. Und die Araber, die in gefühlt jeder dritte Sure, in jeder dritten Eier oder Vers des Korans irgendwas von der Hölle lesen, die gehen davon aus, dass es auch eine Wirklichkeit ist. Die sind nicht so von der Moderne eingenommen wie wir, dass wir sagen, ja Hölle, wer redet denn heute noch von Hölle? Ich habe vor 2 Jahren vor einer Studentengruppe in Stuttgart einen Vortrag halten sollen zum Thema, was für ein Gott braucht eine Hölle? War ein interessanter Vortrag für mich zu erarbeiten. Aber normalerweise ist das nicht die Frage, die die Menschen haben. Aber wenn wir heute vom Glauben reden wollen, dann müssen wir es mit Römer 14, Vers 8 halten. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Das ist der Rahmen, in dem wir als Christenmenschen unseren Glauben leben können. Im Leben und über das Leben hinaus. Und eine letzte Frage, wie kann Glaube heute vermittelt werden? Das ist eine schwierige Frage. Wenn es eine einfache Antwort darauf gäbe, dann würde es vermutlich viel mehr gläubige Menschen geben und die Kirchen würden nicht immer mehr schwinden, immer mehr Leute austreten, immer mehr Kirchen geschlossen werden in Europa, auch verkauft werden. Eine einfache Antwort vielleicht nicht, aber eine grundlegende. Es geht nicht darum, dass wir Gott beweisen, sondern die Gottes Erweise groß machen. Wir können jemanden, der nicht glauben will, nicht beweisen, dass es Gott gibt. Aber wir können das bezeugen. Und zwar am besten nicht nur durch unsere Worte. Der Wert des christlichen Zeugnisses darf nicht unterschätzt werden. Heute, wenn Menschen zum Glauben an Jesus Christus in Europa kommen, dann kommen sie in der Regel dadurch zum Glauben an Jesus Christus, weil das Zeugnis der Christen sie überzeugt hat. Weil sie gemerkt haben, dass Christen etwas anderes haben, weil ihr Leben einen anderen Halt gibt oder weil sie eine andere Perspektive haben oder weil sie andere Normen haben, einen anderen Umgang miteinander, weil das als Lebensentwurf überzeugt, weil Liebe gelebt wurde. Und dieser Wert des Zeugnisses ist nicht zu unterschätzen. Wir sind aufgerufen, Zeugen zu sein, nicht mehr und nicht weniger. Jesus hat nicht seine Jünger in die Welt gesandt und gesagt, überzeugt alle von der Wirklichkeit Gottes. Beweist, dass es mich gibt. Hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, macht zu Jünger, taufet und lehrt, aber durch das Zeugnis von dem auferstandenen Herrn. Von demjenigen, der den Tod überwunden hat und das Leben der Jünger umgekrempelt und neu gestaltet hat. Und darauf sollte unser Fokus liegen, wenn wir danach fragen, was für eine Verpflichtung wir heute, 500 Jahre nach der Reformation, für die nächsten 100 Jahre in Deutschland haben. Es ist ein Jahrhundert, der es in sich haben wird. Wenn wir danach fragen, was unsere Aufgabe für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ist, dann ist es glaubhaft leben, glaubhaft Jesus nachfolgen, so dass wir den Glauben vermitteln.